Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Die Länderspielpause ist vorbei, aber der Pod Cannstatt macht keine Pause. Im Gegenteil, Folge 175 am Start mit euch. Ohne Philipp Meisel, der befindet sich in dieser Woche verdientermaßen im Schwarzwald und erholt sich dort ein bisschen. Dafür unser geschätzter Kollege Marco Schumer aus der Sportredaktion heute bei uns. Hi Marco.
Hallo Christian, ich freue mich. Verdientermaßen im Schwarzwald. Wir hätten ihm aber auch irgendwie was anderes gegönnt, oder? Irgendwie Karibik oder sowas. Nee, darf man ja nicht mehr auffliegen.
Ja, stimmt. Aber ich glaube, Schwarzwald ist insofern auch gut, als er uns möglicherweise die eine oder andere kulinarische Köstlichkeit mitbringen kann aus der Ecke.
Darauf wollen wir hoffen. Und dass es auch nicht nur bei Schwarzwälder Schinken bleibt, sondern auch, ob das auch was Flüssiges dabei ist.
So sieht's aus. Marco, wir haben, wie heißt es so schön, was haben wir heute?
Ein pickepackevolles Programm, glaube ich. Wir sollten ganz schnell loslegen, Christian.
Definitiv. Es gibt viele Themen, die wir abarbeiten müssen, wollen, um auch die Aktualität mit reinzuholen. Denn für euch direkt für den Hintergrund, wir nehmen jetzt am Mittwochvormittag auf, sollte sich also in der Zwischenzeit was getan haben, bitten wir um Verzeihung. Aber hat gerade so gereicht, dass wir die nächste kleine Meldung, die möglicherweise einen VfB-Bezug hat, mit reinnehmen können. Rund um Christian Keller, dazu später mehr. Ich glaube, an erster Stelle, Marco, gehen wir mal kurz ein bisschen durch die Länderspielpause. Denn da waren jetzt VfB-Spieler im Einsatz und das ist was, das hatte man ja schon nicht mehr so lange, dass wirklich nicht nur einige Spieler unterwegs sind, sondern dass die auch spielen. Also Konstantinos Mavropanos hat 90 Minuten hinter sich, Borna Sosa hat 90 Minuten hinter sich und Omar Marmoush hat sogar das Siegtor für Ägypten geschossen.
Ja, sonst muss man immer ganz, ganz tief recherchieren, wenn man irgendwelche VfB-Spieler in irgendwelchen U-Nationalmannschaften finden wollten. Ja, jetzt haben wir tatsächlich wieder A-Nationalspieler, was ein gutes Zeichen ist, ja, und was belegt, dass der Kurs des VfB gut ist, dass die Einkaufspolitik von Sven Mislintat gut ist und dass der VfB gute Spieler hat. Deshalb wir haben alle, glaube ich, staunend das Tor von Omar Marmoush gegen Libyen war es, glaube ich, 1-0 Siegtreffer gesehen, sensationelles Ding, ja, und auch Mavropanos habe ich jetzt nicht gesehen, aber der ist, glaube ich, auf Anhieb, er hat jetzt 6 Spiele bestritten für Griechenland seit März, ist auf Anhieb, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, Abwehrchef geworden. Borna Sosa, glaube ich, einer deiner Lieblingsspieler, hat sich auch festgespielt nach all den Turbulenzen, die wir da noch im letzten Jahr hatten. Also das ist einerseits toll, freut einen für die Spieler, steigert ihren Marktwert. Andererseits natürlich auch immer dann mit der Sorge verbunden, in welchem Zustand kommen die nach Hause. Ja, hast du was gehört? Sind sie alle fit?
Soweit, Stand Mittwochvormittag sieht das ganz gut aus. Gerade bei Borna Sosa, den hast du gerade angesprochen, kann ich beispielsweise sagen, da passieren ja Dinge in Kroatien, da hättest du vor einem halben Jahr nicht damit rechnen können. Der hat das erste Spiel gespielt in Zypern. Wie immer solide, gab viel nach vorne. Jetzt ist Zypern natürlich auch nicht der Weltgegner, aber sie haben 3-0 gewonnen, völlig verdient. Und beim zweiten Spiel haben sie daheim gespielt gegen die Slowakei. Und da war von vornherein schon klar, da wird ein bisschen rotiert. Und unter anderem hat Borna Sosa eben nicht gespielt in der Partie, sondern sein Namensvetter Borna Barisic, der spielt bei den Rangers in Schottland. Die haben in Osijek gespielt, das ist sein Heimatclub. Deswegen hat er da sozusagen die Gelegenheit bekommen, auf links zu spielen. Hat das auch ordentlich gemacht, aber am Ende ging das halt nur 2-2 aus, was schon als Kicks zu betrachten ist. Die Russen sind jetzt wieder vorne in der Quali-Gruppe. Aber mit Blick auf Borna Sosa, das hätte ich halt nie gedacht, sind nämlich die Stimmen laut geworden nach dem Motto, ey, wieso hat der nicht gespielt? Das ist unser bester Linksverteidiger der vergangenen 10, 15 Jahre in der Nationalmannschaft. Wieso nimmst du den aus der Mannschaft? Also die Kritik richtete sich ein bisschen gegen den Nationaltrainer Zlatko Dalic. Wie gesagt, das war im Vorhinein alles so abgemacht. Und trotzdem sind die Stimmen eben laut geworden. Hey, never change a winning team. Es gibt ein paar Spieler, die kannst du nicht rausnehmen. Und dass Borna Sosa innerhalb eines halben Jahres von der Persona non grata und dem Verräter, der für Deutschland spielen will, plötzlich zum Hoffnungsträger der Nationalmannschaft wird und als bester Mann auf der Position seit Jahren angesehen wird, ist schon verrückt.
So schnell kann es gehen, ja. Aber freut uns, denke ich, für Borna Sosa. Ne? Erstens, weil er ein super Spieler ist, ein guter Typ und weil er ja auch ein bisschen, werden wir jetzt nicht mehr aufrühren, das ganze Thema, aber auch ein bisschen unverschuldet, glaube ich, da reingeraten ist, ja, indem ihm da irgendwelche Leute dann Flausen in den Kopf gesetzt haben. Deshalb freut mich das, ja, wenn er jetzt dann auch da, wenn das Thema völlig beendet ist und er auch da ein gefeierter Mann.
Ja, wunderbar. Ich glaube, da kann man nicht nur in Kroatien einen Strich drunter machen, sondern auch hier. Das ist echt eine gute Geschichte. Und das Zeichen, hey, es gibt auch noch solche Stories, die ein positives Ende nehmen. Es muss nicht alles irgendwie im Drama und sonst wie ausgehen, sondern es geht auch so. Und bei Omar Marmoush, du hast es gerade angesprochen, richtig geile Bude, die er da geschossen hat. Ich finde auch übrigens ein sensationelles Bild aus den Fotoagenturen, wie einfach Mo Salah neben ihm steht und ihm zujubelt. Und jeder, der weiß, was Mo Salah in Ägypten bedeutet, wenn einer wie er einem wie Omar Marmoush zujubelt, dann heißt das auch was. Ich glaube, der ist jetzt auch nicht so der unbeliebteste Spieler jetzt in den vergangenen Tagen geworden. Also, es ist nicht nur so, dass es Leistungsträger sind, sondern wirklich mittlerweile auch sowas wie Sympathieträger. Der einzige Wermutstropfen, da werden wir, glaube ich, nachher noch im Detail über die ganze Thematik sprechen, ist natürlich die Tatsache, dass Roberto Massimo von der deutschen U21 abreisen musste. Nicht, weil er schlecht gespielt hat, sondern eben wegen eines positiven Corona-Tests. Das sind dann vermutlich noch Nachwehen gewesen. Diese Erstmeldung rund um Anton Tommy, die wir da in der vergangenen Woche noch frisch reinbekommen haben. Aber auch da, ohne Massimo, die deutsche U21 5-1 gewonnen in Ungarn. Das war auch sehr, sehr stark. Ich habe das Spiel gesehen, war echt eine gute Nummer. Ich glaube,
du hast das Spiel gesehen, stark, 90 Minuten lang.
Vielleicht 85, aber so mit, ich war tatsächlich noch ein bisschen abgelenkt, habe aber mit einem Auge konsequent draufgeschaut, wie du mich kennst. Bin allerdings nicht so Philipp Meisel-mäßig unterwegs, dass ich mir das Spiel dann hinterher noch dreimal in voller Länge angucke. Natürlich vielleicht so ein bisschen der nächste Tagesordnungspunkt an der Stelle wäre, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ist natürlich, wann kriegt der VfB wieder den nächsten A-Nationalspieler für Deutschland? Wie siehst du das?
Lass mal überlegen, wer käme denn in Frage? Waldemar Anton, da hat man ja vergangenes Jahr dann gehört oder zumindest vermutet, dass er unter Beobachtung steht durch den damals noch amtierenden Bundestrainer Joachim Löw. Vielleicht war er aber dann doch eher wegen Borna Sosa da. Also wer wird uns denn sonst noch einfallen? Wen haben wir denn überhaupt?
Ich spekuliere natürlich so ein bisschen, aber da ist es natürlich ein großer Sprung, dass du natürlich irgendwann diese Vernetzung zwischen U21 und A-Mannschaft halt wieder hinbekommst. Also das ist eher langfristig gedacht. Ich glaube, kurzfristig wird's eng, aber wenn Spieler wie Matteo Klimowitz oder vor allem Roberto Massimo, der wirklich, finde ich, momentan Sprünge macht in seiner Leistung, wenn die das konstant bringen, irgendwann aus dieser Kategorie rauskommen, die müssen jetzt erstmal die EM-Quali spielen, das ist vielleicht eine Sache von 2 Jahren erstmal. Also ich sehe das akut momentan nicht. Anton, du hast es gesagt, ja, aber so der deutsche A-Nationalspieler fehlt. Man hat ja so ein bisschen immer die A-Nationalspieler der Herzen. Also jedes Mal, wenn Gnabry oder Werner irgendwie treffen, glaube ich, dann kriege ich doch auch immer wieder die eine oder andere Nachricht. Guck mal, doch ein bisschen VfB-Schule noch dabei. Aber ich glaube, viele Fans würden sich einfach wünschen, immer jemand, der wirklich das Brustring-Trikot aktuell trägt, da wieder
mal. Absolut. Anton, weiß ich nicht, ja, finde ihn einen extrem guten und extrem wichtigen Spieler von VfB. Ob es zur A-Nationalmannschaft reicht, wird man sehen. Massimo, habe ich ehrlich gesagt, weiß ich nicht, habe ich. Aber ja, also junge Spieler, du hast gesagt, die machen große Sprünge. Und vielleicht, jetzt hat er sein Tor geschossen und hat ja, glaube ich, selber gesagt, das befreit ihn auch so ein bisschen von der Last. Vielleicht macht er tatsächlich nächste Sprünge. Teto Klimowitz, einer meiner Lieblingsspieler grundsätzlich, nur zeigt er leider nichts. Ja, das ist wirklich, ich bedauere das so wahnsinnig, weil der so ein unglaubliches Potenzial hat oder ich das zumindest zu erkennen glaube und das ist auch das, was seine Mitspieler immer sagen, die dann erzählen, was er für unglaubliche Dinge im Training macht. Ich würde mir so wahnsinnig wünschen, dass man das auch mal auf dem Platz sehen würde. Da sehe ich immer noch einen Klimowitz, der viel zu viel hadert, der eine Körpersprache hat, die irgendwie, ja, die mir Sorgen macht, ja, weil er spielt einen Fehlpass und schüttelt den Kopf und spielt noch einen Fehlpass und dann kannst du den Rest des Spiels irgendwie vergessen. Also da würde ich mir besonders wünschen, dass da mal ein Klick macht bei ihm.
Ja, und vor allem, das ist dann der große Unterschied. Also das ist jetzt wirklich nur gesponnen, nicht, dass hinterher irgendjemand sagt, guck mal hier, um Gottes Willen, die reden den Klimowitz und den Massimo in die Nationalmannschaft, weit davon entfernt. Aber das ist zum Beispiel der große Unterschied, den du siehst im Vergleich zu diesen Megatalenten im ähnlichen Alter. Also wir haben Florian Wirtz gesehen, der hat ja mit Bayer Leverkusen beim VfB vor ein paar Wochen gewirbelt. Oder auch ein Musiala. Da siehst du einfach, das sind ebenso junge Spieler, die einfach echt schon 2-3 Schritte weiter sind, wo noch mehr Talent da ist, wo auch noch eine andere Körpersprache oft da ist. Also ich bewundere bei Musiala auch diese Selbstverständlichkeit, mit der er dann nicht nur Tore schießt, sondern seine Tore auch bejubelt. Also das sieht aus, als hätte er so einen Signature-Move schon seit 10 Jahren. Und das ist natürlich nochmal eine andere Liga. Deswegen, glaube ich, wird es an der Stelle echt schwer. Du hast es gesagt, Waldemar Anton ist vielleicht die einzige Option. Naja, vielleicht haben Antonio Rüdiger und Niklas Süle irgendwie doch mehr Bock auf Weihnachtsmarkt als auf die WM in Katar. Vielleicht tut sich da was. Aber ich glaube, über kurz oder langsamer, kurzfristig eher nicht, wenn dann eher langfristig.
Also Wirtz haben wir ja hier in Stuttgart gesehen, unfassbarer Spieler.
Unfassbarer, ne?
Unfassbares Auftreten auch, wenn wir von Körpersprache sprechen. Also dann, wie alt ist der, 17 oder 18 mittlerweile? Also Sensationsspieler, ja. Und vielleicht dürfen wir auch, einen Namen haben wir noch nicht genannt, Florian Müller, ja. Also wer weiß, weiß nicht, ob Manuel Neuer auch mit 40 oder 45 noch im Tor steht und der andere
Marc-André ter Stegen,
ja, wird geht dann auch, glaube ich, schon jetzt so auf die 30 zu. Also irgendwann wird da auch wieder Bewegung reinkommen und dann ist Müller bestimmt eine mögliche Option. Ja, deshalb dem traue ich zu. Ja, also den finde ich einen hervorragenden Torhüter.
Ich glaube auf jeden Fall, da sind wir uns einig, dass Sven Mislintat das schon so ein bisschen im Hinterköpfchen hat. Also so nach dem Motto, hey, wir produzieren hier Nationalspieler, jetzt wäre es auch mal schön, wenn es mal wieder einen Deutschen irgendwann gäbe. Das ist mit Sicherheit sowas wie auf der Shortlist, aber jetzt auch nicht akut ein Thema. Wir machen mal ein kleines bisschen Werbung, sind gleich wieder für euch da.
Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem Mein VfB-Podcast Podcast und ich freue mich riesig. Tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App herunterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
So, das ging ja schnell. Sind wir wieder zurück, Marco. Und müssen jetzt natürlich über das Thema reden, das die vergangenen 10 Tage beim VfB in der Mercedesstraße beschäftigt hat. Corona-Trouble in Cannstatt. Es ging los, das haben wir letzte Woche schon drin gehabt, ganz frisch mit Waldemar Anton, Erik Tommy. Das ist dann natürlich nicht bei den beiden geblieben. Das war auch zu erwarten. Alles andere wäre, glaube ich, utopisch gewesen. Fabian Bredlow, dann der eben angesprochene Roberto Massimo, der aus der U21 abreisen musste. Und auch noch Florian Müller hat es erwischt. Fünf Freunde habe ich früher übrigens nur gern gehört. Ich meine, das war ein ganz gutes Hörspiel. Aber es sind 5 Fälle beim VfB Stuttgart, Stand jetzt. Und bei dem einen oder anderen Fan hat sich schon ein bisschen Panik breit gemacht, vor allem natürlich mit Blick auf die Torhüterposition. Es ist möglicherweise aber gar nicht so dramatisch, beziehungsweise, sagen wir es mal so, beim VfB Stuttgart herrscht noch nicht die ganz große Panik. Und das weiß unser Kollege Carlos Ubina, den wir mal auf dieses Thema angesetzt haben.
Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
Beim VfB Stuttgart herrscht zurzeit schon vor dem Training rege Betriebsamkeit. Das liegt daran, dass zu den obligatorischen PCR-Tests, die der Bundesligist ja ohnehin durchführen muss, nun vor jeder Übungseinheit Schnelltests dazu kommen. Der VfB will dadurch sicher gehen, dass er möglichst schnell weitere Corona-Fälle herausfiltert, damit das Virus nicht in der Mannschaft grassiert. Bekanntlich sind ja 5 Spieler im Moment in häuslicher Isolation und können nicht mit der Mannschaft trainieren. Ja, das sind der Abwehrchef Waldemar Anton sowie der Flügelspieler Erik Tommy. Dazu kommen noch die beiden Torhüter Florian Müller und Fabian Bredlow. Und auch Roberto Massimo ist positiv getestet worden. Ja, mit Blick auf die Torhüterposition könnte das natürlich am Samstag bei Borussia Mönchengladbach zum Problemchen werden, da ja weder die Nummer 1 noch die Nummer 2 im Moment trainieren können. Ja, das könnte bedeuten, dass dann die Stunde der Nummer 3 schlägt. Das ist der 20-jährige Florian Schock, der normalerweise in der Regionalliga spielt und dort Spielpraxis sammeln soll. Noch ist es aber gar nicht so weit. Deswegen herrscht beim VfB auch keine besondere Panik, was das anbelangt. Im Gegenteil, Sven Mislint hat, der Florian Schock ja zur Nummer 3 gemacht hat, gemeinsam mit dem Trainer Pellegrino Materazzo, sind überzeugt, dass der junge Herr auch in einem Bundesligaspiel seinen Mann stehen kann. Die Hoffnung ist aber vielmehr, dass Fabian Bredlo, der ja als doppelt geimpft gelten darf, weil er im vergangenen Sommer beim Testspiel gegen den FC Barcelona zwischen dem Pfosten stand, sich möglicherweise freitesten kann. Bis Samstag diese Möglichkeit besteht. Das hat auch das Gesundheitsamt in Stuttgart noch einmal bestätigt und auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts verwiesen. Auch Roberto Massimo könnte sich freitesten. Ja, Voraussetzung dafür ist zum einen, dass sie bislang symptomfrei sind und zum anderen, dass die sogenannte Viruslast unter einem bestimmten Schwellenwert bleibt. Die Laboruntersuchungen stehen aber noch aus. Vermutlich wird das alles erst am Freitag erfolgen. Und solange darf man gespannt sein, wie es beim VfB dahingehend weitergeht. Andererseits ist es so, dass Sven Mislint noch einmal betont hat, dass er beim Blick auf das Trainingsgelände immer noch genügend gute Spieler sieht, einsatzfähige Spieler sieht, um für Gladbach eine schlagkräftige Elf zusammen zu bekommen. Bei Trainer Materazzo ist es ohnehin so, dass er sich nicht zu sehr mit den Spielern beschäftigt, die ihm nicht zur Verfügung stehen, sondern er ja stets nach Lösungen sucht für das kommende Spiel. Und er meint ja grundsätzlich, zu viel jammern bringt ohnehin nichts. Man begibt sich dann in eine Opferrolle und das sei überhaupt nicht gut, um den nächsten Erfolg einzufahren. Also, die Stimmung beim VfB ist natürlich nicht gut aufgrund der Corona-Fälle, aber sie ist auch nicht in den Keller gesunken. Die Verantwortlichen versuchen, mit den Fällen so normal wie möglich umzugehen und verweisen auch darauf, dass sie nach 18 Monaten Pandemie da genügend Erfahrungen gesammelt haben, um cool zu bleiben.
Vielen Dank, Carlos. Und Marco, was machen wir mit der ganzen Thematik Corona beim VfB Stuttgart? Ich glaube, über das Spiel in Gladbach werden wir nachher noch sprechen im Detail, aber dass es so weit kommt, dass es passiert ist, ist schon wahnsinnig unglücklich. Ne?
Ja, fangen wir vielleicht am Anfang an, würde ich auch vorschlagen. Ja, also ich persönlich bin ja, weiß nicht, wie es dir geht, vermutlich ähnlich. Ich bin im Grunde immer noch, oder ich bin fassungslos, und dass es noch immer Fußballprofis gibt, die nicht geimpft sind. Ja, also ich versuche es zu verstehen und suche nach Gründen, warum man als Fußballprofi dann zu der Entscheidung kommt, sich nicht impfen lassen zu wollen. Ist es vielleicht einfach nur Nachlässigkeit? Man denkt nicht dran, man schiebt es auf und was ja irgendwie, was ich nicht verstehen könnte, verstehe aber auch nicht, oder noch weniger, sagen wir mal, wenn man die bewusste Entscheidung trifft, möchte dann niemandem zu nahe treten. Jeder hat seine eigenen Gründe und sonst was, aber ich kann sie ehrlich gesagt nicht verstehen. Ja, also wir reden ja jetzt schon sehr lange drüber. Es gibt Appelle wirklich im eigenen Verein, in der Branche und davon abgesehen in der Politik und sonst wo. Jeder weiß doch eigentlich, Christian, oder korrigiere mich, dass es durchaus sinnvoll und angebracht wäre, sich impfen zu lassen. Und wenn man dann noch Fußballprofi ist, sprich, wenn man dann noch in der Öffentlichkeit steht, wenn man, will ungern das Wort Vorbildfunktion bemühen, aber vielleicht passt es an der Stelle dann doch, wenn man dann auch weiß, was das für den eigenen Arbeitgeber für Folgen hat, dann fehlt mir da tatsächlich jegliches Verständnis. Wie geht's dir?
Geht mir genauso. Müssen allerdings an der Stelle natürlich sagen, dass zum einen der VfB über den Impfstatus der Spieler und auch der jetzt positiv getesteten Spieler keine Auskunft gibt und dass es natürlich sehr sag mal, große Indizien dafür gibt, dass zumindest Fabian Bredlo doppelt geimpft ist, weil es gab ja dieses Testspiel, weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert, im Sommer gegen den FC Barcelona, da gab es auch schon ein kleines Corona-Wellchen beim VfB. Und am Ende hat man sich dazu entschieden, nur die Spieler auf den Platz zu schicken, die entweder genesen oder doppelt geimpft sind. Insofern besteht durchaus auch die Möglichkeit, oder scheint es zumindest wahrscheinlich, dass nicht alle dieser Spieler, die jetzt positiv getestet sind, ungeimpft sind. Das muss man an der Stelle natürlich sagen.
Nein, auch genau. Du sagst es auch. Roberto Massimo hat, glaube ich, gegen Barcelona gespielt. Und Fabian Bredlo war bei den Olympischen Spielen auch da.
Florian Müller, genau.
Florian Müller, Entschuldigung. Ja, auch da spricht viel dafür, oder hören wir, dass auch er doppelt geimpft war. Aber und dann ging es eben von den ersten zwei aus, die genannt wurden, die dann
genau
und halt angerichtet haben.
Ja. Nichtsdestotrotz ist es so, man hört das ja nicht nur, jetzt ist ja tatsächlich nicht nur ein VfB-Thema, jeder, der ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, es gibt Meldungen, wonach offenbar 2/3 der Premier League-Spieler in England ungeimpft seien. Und auch bei anderen Vereinen jetzt hier in der Bundesliga gibt es die Diskussion, also Hertha BSC hat ja beispielsweise veranlasst, Spieler, die nicht geimpft sind, sollen künftig ihre Tests selbst zahlen aus der eigenen Tasche und nicht über den Verein. Solche Dinge. Ich glaube, das Wichtigste ist genau das, wie du gesagt hast, Vorbildfunktion. Also mal unabhängig jetzt von den Fällen beim VfB Stuttgart, das ist, glaube ich, eine Grundsatzdiskussion. Vorbildfunktion ist das eine, und das andere ist einfach die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs. Also um das schon mal vorwegzunehmen, die Austragung des Spiels jetzt in Gladbach ist nicht gefährdet, aber wenn du natürlich einen Haufen ungeimpfter Spieler hast und plötzlich kriegst du so eine richtige Welle und wirst wieder eingeholt, wie vielleicht vor anderthalb Jahren mal, dass dir irgendwie 10, 15 Spieler fehlen, was auch schon mal bei der Hertha beispielsweise der Fall gewesen ist, oder Holstein Kiel, solche Sachen, dann wird es halt eben grenzwertig, vor allem in der heutigen Zeit, in der wir einfach die Möglichkeit haben, dem Ganzen vorzubeugen. Und das ist der eine Punkt. Und der andere ist, das ist aber nicht nur meine persönliche Note, wenn jetzt tatsächlich die Bundesliga-Vereine peu à peu wieder auf 2G umsteigen und sagen, wir wollen Vollauslastung, wir wollen die Stadien komplett voll machen, wir lassen nur Geimpfte und Genesen ins Stadion und solche, die sich nicht impfen lassen können aus bestimmten Gründen, oder Kinder. Ja, dann finde ich, wenn das für die Zuschauer gilt, die ins Stadion gehen, dann sollte das auch für die anderen Menschen gelten, die im Stadion unterwegs sind. Dazu gehören auch die Spieler, dazu gehören aber auch der Ordnungsdienst, dazu gehören, also ich, wir, die da auf der Medientribüne sitzen, dazu gehören die Kameraleute und. Also ich finde, wenn schon, denn schon. Also wenn man da umstellt, dann sollte man das auch konsequent machen und nicht nur auf die Zuschauer übertragen. Das ist zumindest meine Meinung.
Sehe ich ganz genauso, Christian. Habe ich darüber auch die Woche mal, oder letzte Woche schon mit der DFL drüber gesprochen, wie das zusammenpasst, dass quasi auf dem Platz dann immer noch Leute sind, die ungeimpft sind, während auf der Tribüne nur noch solche sitzen, die eben geimpft oder genesen sind. Ja, da wurde dann, und das ist ja, was sollen sie auch machen, und es gibt keine Impfpflicht ist nicht möglich, da wurde dann auf das Arbeitsschutzkonzept der DFL verwiesen, das schon im letzten Jahr dann zu Beginn von Corona eben entwickelt wurde und das eben 3G vorsieht, sprich für die ganzen von dir genannten. Ich sehe es genauso, auch da sollte 2G gelten, aber für die gilt weiterhin 3G.
Jetzt bist du auch ein bisschen in dieses Thema eingetaucht, mit Blick auf die ganzen, ich sag mal, verwaltungstechnischen Angelegenheiten, ja, und hast unter anderem auch mit den Behörden gesprochen. Wie ist denn die Lage beim VfB? Wie steht's da momentan um diejenigen, die positiv getestet sind? Wann besteht da die Möglichkeit, dass sie wieder einsteigen können oder möglicherweise in den Flieger gen Gladbach?
Ja, tatsächlich habe ich mich da in den Dschungel der Verordnungen begeben, um da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, was mir aber nur teilweise oder vielleicht auch gar nicht gelungen ist. Das mag der Leser bewerten.
Darf ich ganz kurz reingrätschen? Weißt du, wie ich mir das ein bisschen vorstelle? Kennst du Asterix erobert Rom? Ich stelle mir so vor, du läufst da ein bisschen durch dieses Haus und suchst nach dem Passierschein A38.
Ja, so kann man sich's vielleicht vorstellen. Ja. Natürlich zugeben muss zu meiner Schande, dass ich nie Asterix-Leser war. Aber das sollte man vielleicht wieder streichen, weil das ist eigentlich bewundere ich. Aber egal. Jedenfalls ist es so. Laut Verordnung ist völlig klar, wer einen positiven Corona-Test hat, der muss sich für 14 Tage in häusliche Isolation begeben. Das haben die 5 genannten Spieler des VfB auch getan. Jetzt gibt es dann aber dann auch noch Sonderregelungen oder Ausnahmeregelungen, nämlich der Gestalt, wenn jemand doppelt geimpft war und trotzdem einen positiven Test hat und derjenige dann aber keine Symptome zeigt und auch keine Virenlast, weitergibt, oder ich weiß nicht, wie man das dann bezeichnet, wenn das alles nachgewiesen wird, wenn der dann auch noch einen negativen PCR-Test hat, dann hat er die Möglichkeit, nach 5 Tagen wieder aus der häuslichen Isolation rauszugehen und quasi seine Arbeit oder wieder aufzunehmen und ins Leben zurückzukehren. Und diese Hoffnung besteht, glaube ich, jetzt vor allem bei Fabian Bredlow. Ja, der ist quasi Müller und Massimo kam ja erst diese Woche dazu. Da wird es dann vielleicht ein bisschen eng. Bredlow war schon Ende vergangenen Woche, wenn man dann 5 Tage dazu zählt. Dann besteht also Grund zur Hoffnung, dass er fürs Gladbach-Spiel in Gladbach spielen kann. Ja, das ist auch die Hoffnung, die der VfB jetzt hat. Wir wissen da jetzt nichts ganz Genaues, wie das jetzt läuft und vermutlich, aber er soll offenbar keine Symptome haben und jetzt wird er wahrscheinlich dann getestet und dann wird enger Kontakt bestehen zum Gesundheitsamt in Stuttgart, das dafür zuständig ist, da gegebenenfalls ihn wieder freizulassen sozusagen. Und dann, was haben wir heute für einen Tag? Heute ist Mittwoch und Freitag oder wann ist er gegangen? Also rein theoretisch wäre es vermutlich denkbar, dass er jetzt die Tage heute, morgen, übermorgen wieder auf den Platz zurückkehren kann. Und dann wäre, glaube ich, die Erleichterung beim VfB groß, weil ansonsten wären beide Torhüter weg.
Und dann käme der Schock möglicherweise. Also jeder, der ihn kennt, den Torhüter aus der Nachwuchsabteilung, der dann in die Bresche springen könnte. Aber du hast es gerade angesprochen, die Gefahr scheint zumindest nicht ganz so groß zu sein, dass also zumindest Fabian Bredlow zwischen den Pfosten stehen könnte. Das ist das eine. Natürlich das andere, was da, glaube ich, über allem steht, das müssen wir aber nicht erwähnen, das ist das Allerwichtigste, dass wirklich auch alle gesund werden und gesund bleiben und dass es ihnen gut geht, keine Symptome vorliegen. Denn auch das haben wir beim VfB Stuttgart erlebt, das war ja auch durchaus das eine oder andere Mal schon anders. Also jeder, der sich an Sascha Kalajdzic und Nicolas Nartey erinnert, das hat dann doch deutlich länger gedauert als auch nur diese 2 Wochen nach der Infektion. Und da ist dann eben vor allem auch die Frage, na, wie geht's um Waldemar Anton, Erik Tommy, also die beiden, sag ich mal, Erstinfizierten jetzt aus dieser jüngsten Welle. Denn wir haben das gesehen, gegen Bayer Leverkusen, so ohne den Abwehrchef sieht der VfB hinten nicht ganz so sattelfest aus. Ich glaube, da wäre es auch wichtig, dass Waldemar Anton wieder zügig zurückkehrt.
Das gut, dass du es ansprichst, Christian. Das muss man, glaube ich, zur Ehrenrettung des VfB auch noch hinzufügen, weil wenn man jetzt, man ist ja schnell dabei, jetzt irgendwie sich lustig zu machen oder zu sagen, was ist bei denen los? Ein Corona-Fall nach dem anderen, haben die denn gar nichts im Griff? Also dass da jetzt dann noch 3 dazugekommen sind nach Anton und Tommy, das liegt vermutlich daran, dass sie natürlich das ganze Testverfahren nochmal sehr, 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 sehr verschärft haben, ja, dass sie auch wieder quasi geimpfte Spieler wieder getestet haben, was unser einer ja nicht mehr machen muss, wenn er irgendwie in die Kneipe geht oder ins Kino oder sonst wohin. Dann reicht unsere App, in der steht, wir sind geimpfte, sprich, wir machen keine Tests mehr. Und vermutlich wäre es so, wenn man auch dann in der Normalbevölkerung geimpfte Menschen testen würde, dann hätten wir auch da öfter mal einen sogenannten Impfdurchbruch. Ja, also deshalb finde ich das sehr korrekt vom VfB, dass er da sich dann, dass er auch auf freiwillig übrigens dann so ein intensives und engmaschiges Testverfahren wieder zur Anwendung bringt, was eben dazu geführt hat, dass nochmal 3 rausgeflogen sind.
Ja, sehe ich auch so, zumal es wäre wirklich schon ein Wunder gewesen, wenn jetzt da niemand mehr dazugekommen wäre. Also, und ich habe ehrlich gesagt sogar mit ein paar mehr Spielern gerechnet, das sieht momentan noch ganz gut aus. Die Art und Weise, der VfB ist da auch sehr offen damit umgegangen, auch in der Kommunikationsstrategie, hat da kein Blatt vor den Mund genommen, die Namen sind kommuniziert, sodass das eben auch, und eben nicht nur die Namen, sondern es wurde auch kommuniziert, wie du es gerade angesprochen hast, dass eben das Testverfahren nochmal erhöht, intensiviert wird und dann kommt das eben bei rum. Ich glaube, viel mehr hätte der VfB da an der Stelle gar nicht machen können.
Nein, und es war eben Länderspielpause, und die Jungs sind irgendwie seit anderthalb Jahren jetzt quasi, dass die dann, ob es dann die beiden waren, die sie angesteckt haben, ob sie sich irgendwie draußen angesteckt haben, das ist dann müßig, darüber zu spekulieren. Es ist passiert und es, ja, ist so, wie es ist. Das viel, viel größere Problem ist, dass es noch immer ungeimpfte Spieler gibt. Ja.
So sieht's aus. Passiert sind nicht nur die Fälle mit positiven Corona-Tests beim VfB Stuttgart, passiert ist auch was beim Jahn, nämlich in Regensburg. Und das betrifft die Personalie Christian Keller. Und was das mit dem VfB zu tun hat. Marco, das kannst du uns nochmal erklären. Was ist denn da jetzt los?
Fangen wir in dem Fall hinten an. Heute kam die Meldung, Christian Keller, Geschäftsführer vom Jahn Regensburg, sehr erfolgreicher Geschäftsführer, zweimal aufgestiegen, jetzt vorne dabei in der zweiten Liga, hat sich entschieden, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Er will den Verein im 31. Oktober 2021 verlassen.
An Halloween sozusagen.
Wahrscheinlich wird er ordentlich feiern, dann gleich zur Feier des Tages. Und was hat das mit dem VfB zu tun? Das ist, die Frage können wir nicht so ganz konkret beantworten. Was ja klar ist, ist, oder was wir wissen, das ist kein Geheimnis, dass der VfB einen Nachfolger für den Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger sucht, der am Ende spätestens im Oktober, und da schließt sich der Kreis, 21 sein Amt niederlegt, auch seinen Vertrag nicht verlängert hat und nicht verlängern wollte. Über Christian Keller auch beim VfB dann gesprochen wird und gesprochen wurde, das kann man sich ja vorstellen. Ja, also der Aufsichtsrat tagt jetzt seit wann wissen wir es mit Hitzlsperger, seit ein paar Wochen, trifft sich vermutlich ab und zu und macht irgendwelche Konferenzen, sei es physisch oder sonst wie, und dann gehen sie einfach mal durch, wen so alles gibt.
Hitzlsperger übrigens ganz kurz nur, ja genau, weil damit jetzt nicht irgendwie vielen unserer Hörer jetzt die Kaffeetasse vor Schreck auf den Boden fällt, Oktober 22 hört er erst auf.
Oh.
Also ein Jahr hat er noch.
Oktober 22, natürlich, und Christian Keller auch Oktober 22.
Der hört jetzt was schon auf, zum Oktober 21,
ja.
Möchte aber eine Auszeit sich nehmen, so dass ich möglicherweise dieser Kreis schließen könnte bis Oktober 22.
Entschuldigung, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Genau, da ist noch richtig, Hitzlsperger, natürlich. Hitzlsperger offiziell bis Oktober 22 im Amt, aber Christian Keller hat auch angekündigt, eine Auszeit nehmen zu wollen. Ja, also insofern wäre es ja ein rein theoretisch denkbar, er hört dort auf dann in zwei Wochen oder wann das ist und nimmt dann eine Auszeit von ein paar Monaten und dann könnte hier einsteigen als Vorstandsvorsitzender, als Vorstandssprecher, als was auch immer. Ich persönlich, aber das ist tut ja eigentlich nichts zur Sache, ich sag's trotzdem, ich persönlich halte ihn für einen exzellenten Mann. Ja, er gilt wirklich als einer der ganz, ganz klugen Köpfe im deutschen Fußball, als einer der kompetentesten Leute. Er ist, sagen wir mal so, vom ganzen Auftreten wissen, wie Hitzlsperger auch, was andere Themen betrifft, interessiert sich auch nicht nur für Fußball und so weiter. Also ich halte ihn für einen exzellenten Mann, weiß aber auch, dass VfB Stuttgart eine andere Hausnummer ist als Spielvereinigung Jahn Regensburg. Ja, und ob jetzt der VfB, der Aufsichtsrat, ob er jetzt ein heißer Kandidat ist, ob er überhaupt erst recht ein Kandidat ist, das kann ich leider nicht beantworten. Ja, aber was ich auch höre, ist, dass Christian Keller auch bei Hertha BSC sehr hoch im Kurs steht. Ja, weil, Christian, du weißt es.
Ja, weil eben da der Geschäftsführer, Carsten Schmidt heißt er, sein Amt niedergelegt hat, der aus persönlichen Gründen darum gebeten, eben befreit zu werden, dem ist der Club nachgekommen und dementsprechend ist man eben auch bei Hertha auf der Suche nach einem Geschäftsführer oder jemandem, der da die Fäden in den Händen hält und dass die Hertha vielleicht tabellarisch momentan möglicherweise mit dem VfB Stuttgart, sagen wir jetzt nicht mithält, aber dass der VfB, sag ich mal, sportlich vielleicht momentan die bessere Adresse ist, ist das eine. Aber dass die Hertha vielleicht finanziell momentan ein bisschen spannender ist für den einen oder anderen in diesem Business tätigen Menschen, ist, glaube ich, auch allen bekannt. Also
ja, wie auch immer, ist sicher auch ein reizvoller Job in der Bundeshauptstadt dabei mitzuwirken, dass Hertha endlich ein Big City Club wird, wenn es denn irgendwann mal gelingen sollte. Trotzdem würde ich annehmen, dass auch ein Angebot des VfB Stuttgart, ich glaube, er kommt aus Donaueschingen oder Villingen-Schwenningen irgendwie.
Genau, aus dem Ländle.
Also ich persönlich, wie gesagt, tut nichts zur Sache. Ich fände ihn eine überragende Lösung. Ja, man bräuchte etwas Mut. Ja. Man müsste quasi einen Mann auch verkaufen sozusagen den Leuten, dessen Namen im Prinzip im Moment gerade nur vornehmlich Experten oder ein Begriff ist, nicht aber der breiten Öffentlichkeit. Der aber aus meiner Sicht tatsächlich alles mitbringt. Ja, er kommt aus dem Fußball. Er war selber Fußballer, musste, glaube ich, früh aufhören, verletzt. Er hat dann irgendwie auch Studium gemacht und hat über eine Doktorarbeit, so viel ich weiß, über irgendwie Führung von Fußballvereinen so sinngemäß gemacht. Er hat sogar eine Trainer-A-Lizenz. Also sprich, er hat fußballerische Kompetenz, die sich in seinem Fall paart mit wirtschaftlicher Kompetenz. Er ist ein schlauer Kopf. Er ist sehr, sehr gut vernetzt. Also er ist auch, seine Stimme hat nach dem, was ich höre, auch durchaus Gewicht, auch in der DFL und so weiter. Also
ich glaube, das weiß Karl-Heinz Rummenigge noch sehr, sehr gut.
Ja, genau. Er war auch, der Keller war auch beteiligt damals an dem Brief oder dem Vorschlag der Vereine, an den hat sich auch der VfB beteiligt. Glaube ich, worum ging es, die Fernsehgelder anders zu verteilen,
genau,
oder sowas.
Ja, genau.
Also der ist ein Mann, der durchaus auch in der Szene Profil gewonnen hat und relativ ein großes Ansehen genießt. Also wer weiß, ja, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ja, also ich rätsel so wie du wahrscheinlich auch und so wie die Leute draußen auch. Viel mehr wissen wir auch nicht, wer es dann wird, und lass uns dann am Ende überraschen. Dass über ihn gesprochen wird, davon würde ich mal ausgehen. Ja, weil man kommt ja dann, weiß nicht, wie groß der Kreis dann ist an Menschen, denen man zutraut, da in führender Funktion beim VfB Stuttgart tätig zu sein, werden wahrscheinlich auch keine 20 sein oder 50. Deshalb schauen wir mal. Ja.
Genau, wir werden das für euch beobachten. Fest steht aber für euch einfach nochmal die Hard Facts. Christian Keller hört zum Oktober jetzt 2021 beim Jahn auf, erbittet sich eine kleine Auszeit. Thomas Hitzlsbergers Zeit beim VfB endet im Oktober 22 und jeder, der so ein bisschen rechnen kann, könnte möglicherweise auf die Idee kommen, das könnte sich ausgehen am Ende, aber sicher ist es nicht. Wie gesagt, du hast gerade angesprochen, da sind auch noch andere Vereine möglicherweise im Spiel. Wir werden das allerdings für euch natürlich im Blick behalten. Die Infos gibt es dann immer bei uns als erstes, hoffe ich zumindest. An der Stelle würde ich sagen, machen wir einen kleinen Punkt und fahren einen Jingle ab.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Der Blick auf die Jugendmannschaften des VfB Stuttgart machen wir heute ein bisschen knapper, weil wir echt noch viele Themen haben und noch das Spiel auch noch uns anschauen müssen, des VfB in Mönchengladbach. Aber Achtung, Achtung, ein Achtungserfolg, würde ich sagen, ist das, was die U21 des VfB geleistet hat, nämlich ein torloses Remis gegen die TSV Steinbach-Haiger, die davor wirklich eine absolute Siegesserie hatten. Der VfB hat da gut gegengehalten, ein achtbares Ergebnis geholt, den einen Punkt abgetrotzt, und das war schon wieder auf jeden Fall ein deutlicher Schritt nach vorne. Das will die Mannschaft von Frank Fahrenhorst auch unbedingt fortsetzen.
Zwischenfrage, Christian, weißt du, wo Steinbach-Haiger ist?
Du kommst ja schon wieder mit Geografie. Ist es irgendwo, was weiß ich, in Hessen oder sowas?
Richtig, das ist in Hessen, ja, das ist in Hessen. Ich glaube, es heißt sogar Haigersteinbach oder so. Ich habe das nämlich neu nachgeguckt, weil es mich dann interessiert hat, nachdem der VfB den Punkt geholt hat. Ich glaube, die haben sogar 7-mal hintereinander gewonnen davor. Und habe dann festgestellt, dass das irgendwo irgendwo im Niemandsland von Hessen liegt. Hessen ist ja, wie wir wissen, ein sehr, sehr großes Bundesland. Wenn man da mal Richtung Kassel fährt und dann noch weiter hoch auf der A7 ist es, glaube ich, ja, dann fährt man da wirklich durch dünn besiedelte Regionen, von denen man denkt, Gott sei Dank wohne ich hier nicht. Und ich glaube, irgendwo dort liegt dann Haigersteinbach oder Steinerheim. Jetzt habe ich es ganz vergessen. Ja, aber und ich bin erstaunt, die scheinen einen Mäzen zu haben. So tief bin ich da nicht drin und finde es toll, dass sie jetzt quasi in der Regionalliga vorne mitspielen. TSV heißen die auch noch.
Ja. TSV Steinbach-Haiger, richtig. Ja. Ich sehe schon die Fanpost unserer treuen Hörer aus Hessen eintrudeln bei uns unter info@meinvfb.de. Ich leite das dann alles weiter an Markus Schumacher zum schönen Hessen. Spaß beiseite. Nee, du hast recht. Das ist eine Mannschaft, die wirklich große Ambitionen hat, die eigentlich schon seit jetzt zwei Jahren wirklich fest im Blick haben, eigentlich in die dritte Liga hoch wollen und da Fuß fassen mit einem durchaus potenten Geldgeber im Hintergrund. Also da ein 0-0 geholt zu haben, zumal auch eine Weile in Unterzahl, das ist echt schon nicht so schlecht. Ich weiß nicht, Marco, ganz genau, ich weiß nicht ganz genau, wo Steinbach-Haiger liegt, aber ich weiß, wo Groß-Asbach liegt. und das ist der nächste Gegner des VfB 2. Das ist tatsächlich wunderschön. Ich glaube, da kennst du dich auch aus, ne? Der Sonnenhof und eine hübsche Ecke dahinter Backnang. Da kickt der VfB 2 am kommenden Sonntag um 14 Uhr.
Sehr schön, ja. Wie heißt das Stadion, das da Uli Ferber hingestellt hat?
Also ich kenne es noch als Mechatronik Arena.
Genau.
Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist.
Ja, okay. Werd mal sehen. Ja, schönes Spiel, schönes Derby. Die waren auch schon mal in der dritten Liga.
Wieder definitiv, waren auch schon mal in der dritten Liga. Und woran ich mich einfach erinnern kann, wenn ich an Groß Asbach denke, dann denke ich immer nur an Maultaschen. Die gibt's nämlich dort sehr, sehr lecker mit Kartoffelsalat, wenn man da mal arbeitet.
Ich hätte eher gedacht, du denkst an DJ Butzi, der in, der in den Tiefen des Sonnenhofs dann abends an den Wochenenden vielleicht jetzt ja wieder auch Musik macht, ja, und Name ist Programm. Du kannst dir vorstellen, welche Musik. DJ Butzi, ja, eine große Hausnummer dort. Ja. Aber die Maultaschen, die habe ich noch nicht versucht, aber die sind bestimmt gut. Ja.
DJ Butzi werde ich sofort googeln. Die U19, um das nochmal kurz zusammenzufassen, die hatte keinen Einsatz, sind ja auch da Länderspiele. Die erwarten aber jetzt am kommenden Samstag um 13 Uhr den FC Augsburg aus der Fuggerstadt zum Heimspiel. Und die U17, und das ist vielleicht momentan die erfreulichste Geschichte rund um den VfB-Nachwuchs, hat 1:0 gewonnen bei 1860 München. Der sechste Sieg in Serie. Das ist echt schon sehr, sehr beeindruckend, was die Mannschaft momentan leistet. Und da ist jetzt ein bisschen Päuschen angesagt. Da geht's dann an Halloween am 31. Oktober gegen Hoffenheim weiter.
Tabellenplatz 2, die U17. Hinter wem, Christian?
Hinter, sagst du mir, der MSC Freiburg?
Nein, überraschenderweise Spielvereinigung Unterhaching, wenn ich mich nicht total irre. Ja, also das hat mich dann auch überrascht, dass offenbar Unterhaching eine, oder täusche ich mich jetzt total? Ich hoffe nicht, ja, müssen wir nachher nochmal nachgucken. Ja, ich glaube, dass tatsächlich Unterhaching Tabellenführer ist.
Ich mache jetzt nämlich Folgendes. Ich klicke parallel, während wir hier diese Aufnahme starten, versuche ich mal die Tabelle hier aufzurufen und sage dir, dass tatsächlich, Chapeau, Markus Schumacher, die Spielvereinigung Unterhaching vorne liegt mit 21 Punkten. Der VfB hat 19 Punkte, ist 2 Punkte dahinter. Allerdings,
aber ein Spiel weniger, glaube ich.
Genau. Der VfB hat 7 Spiele absolviert und die Spielvereinigung Unterhaching 8. Das heißt, der VfB hat es in der eigenen Hand, sich die Tabellenführung dann wieder zurückzuholen. Spielvereinigung Unterhaching ist natürlich klar, an wen man denkt, wenn man diesen Vereinsnamen hört, oder?
Michael Ballack?
Absolut.
Ja, ja, schön. Na, nee, nicht schön. Da sind ja die Bayernmeister geworden damals. Ne? Aber irgendwie auch schön, dass Leverkusen noch nie deutscher Meister war. Ja, deshalb. Ich glaube, ich habe damals gelacht. Ich weiß es aber gar nicht mehr. Ich fürchte, ich habe gelacht, weil ich ein schadenfroher Mensch bin. Ja, und Leverkusen irgendwie alles versemmelt hat dann noch.
Das war
dramatisch. Ich fürchte, es war so.
Das war dramatisch, eigentlich noch dramatischer. Das vergisst man manchmal bei der Spielvereinigung Unterhaching. Ja, da war dieses Spiel gegen Leverkusen. Aber Unterhaching war auch beteiligt bei dieser 4-Minuten-Meisterschaft des FC Schalke 04. Die waren nämlich zu Gast im damaligen Parkstadion, haben, glaube ich, 5-3, 5-2 verloren. Auf Schalke waren sozusagen der Gegner, als die Königsblauen schon die Meisterschaft in Händen wähnten und dann aber noch der Kollege Anderson drüben in Hamburg gemeint hat, einen indirekten Freistoß verwandeln zu müssen.
Da wiederum lag ich tatsächlich auf dem Boden und habe mit den Fäusten vor Wut auf den Parkett am Bismarckplatz damals, das weiß ich noch genau, getrommelt, als dann, ich will gar nicht dran denken, auch an die Bilder, wie dann Oli Kahn zur Eckfahne lief und in die Eckfahne gebissen hat oder sonst was und gejubelt hat. Also wobei man sagen muss, also das beeindruckt mich bis heute, man kann über Oli Kahn sagen, was man will, wie er damals nach dem Gegentor von, ich glaube, Barbares war es, der irgendwie kurz vor Schluss das 1-0 geköpft hat für Hamburg, und alle anderen, Semih Kufu und alle anderen quasi abgeschlossen hatten, wie Oli Kahn dann seine Mannschaft nochmal aufgerüttelt hat, das muss man sagen, das war ganz groß, ja, und auch wenn ich dann wirklich Oli Kahn ein weiteres Mal zur Hölle gewünscht habe, als er hinterher wieder gejubelt hat. Das war groß.
Ja. Ich glaube, diese 4-Minuten-Meisterschaft des FC Schalke ist eine der verrücktesten Bundesliga-Geschichten, wenn nicht sogar die verrückteste Geschichte überhaupt. Ich erinnere mich dran, ich war an dem Nachmittag im Frankfurter Waldstadion. Da hat der VfB Stuttgart sein am Ende dann bedeutungsloses Spiel in Frankfurt 2-1 verloren. Der VfB war ja selbst in großer Abstiegsgefahr und hat sich am Wochenende davor, am 33. Spieltag, durch ein 1-0 gegen den FC Schalke 04 gerettet, als nämlich Krasimir Balakow in der 90. dieses Ding aus 25 Metern reingehauen hat. Da war der Klassenerhalt für den VfB klar. Bedeutungsloses letztes Spiel. Ich war in Frankfurt.
Und gleichzeitig, glaube ich, Zickler in München dann auch noch ein Tor geschossen hat. Ja, aber wir schweifen ab, Christian. Ja. Ne? Aber wir können gern weiter schwelgen.
Ja, ich wollte nur ganz kurz abschließend zu sagen, das waren ja Zeiten damals, da gab es ja keine Smartphones und sonstige Live-Ticker und sonst was. Das heißt, wir waren wirklich, also nach dem Spiel, Radioverbindung war nicht ganz so cool. Wir waren echt fast eine halbe Stunde der festen Überzeugung, Schalke ist Meister. Und irgendwann bin ich im Bus gewesen und habe dann mitbekommen, oh, die Bayern haben ja noch eins geschossen. Da bist du nämlich nicht mit Smartphone unterwegs gewesen und hast irgendwelche Toralarme gehabt. Ja, das waren noch andere Zeiten. Gut, ich würde sagen, bevor wir hier zu arg abschweifen, machen wir noch mal ein ganz kurzes Päuschen und sind gleich wieder für euch da mit dem Blick auf das nächste Spiel des VfB Stuttgart.
You are my hero.
Mega, Wahnsinn, unfassbar.
Dieter? Das findest du gut?
Nee, nicht die Super Null. Das super Angebot hier ist doch mega.
Das Xiaomi 11 Lite 5G New Edition ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega smart mit gratis Handstaubsauger. Jetzt sichern auf freenetdigital.de.
So, zurück in Medias Res, denn dafür sind wir eigentlich da, Marco. VfB Stuttgart gastiert bei Borussia Mönchengladbach am Samstag 18:30. Es ist das, tragen Sie hier Ihren beliebigen Wettpartnernamen, ein Topspiel der Bundesliga live bei Sky mit Lothar Matthäus eine Stunde vor dem Anpfiff schon auf dem Rasen und ganz unfassbaren Analysen. Also, kurzum, es ist ein Spiel, das ein bisschen im Fokus steht, auch national an diesem Wochenende. Und diese Geschichte aus VfB-Sicht kriegt natürlich diese besondere Note durch die Corona-Infektion, oder?
Ja, natürlich. Ja, irgendwie ja schon. Wobei, sagen wir mal, Tommy ist jetzt, wir sind sie vorher durchgegangen. Anton ist natürlich ein Verlust, ein herber Verlust. Tommy, ist ein Ergänzungsspieler. Wenn Bretlo dann im Tor steht, dann hat man zumindest Hoffnung, dass da nichts anbrennt, weil er hat in der Vorbereitung einen sehr guten Eindruck gemacht. Er hat immer dann einen guten Eindruck gemacht, meistens zumindest. Ich glaube, im Pokal hat er ab und zu ein bisschen Pech gehabt. Wenn er dann mal zum Einsatz kam, auch in der Vorbereitung und so weiter, da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen, wenn er spielt. Und dann Lothar Matthäus, den habe ich jetzt letzte Woche auch bei RTL gesehen. Er macht jetzt eigentlich überall den Experten. Ich persönlich und ich will dem Lothar Matthäus wirklich, ich schätze oder anerkenne seine Verdienste, die er für den deutschen Fußball geleistet hat, 150 Länderspiele und. Leider ertrage ich ihn als Experten nicht und leider muss ich ihn überall sehen. Ja, deshalb jetzt eben auch am Samstag wieder. Naja, gut. Aber deshalb empfiehlt es sich vielleicht erst dann pünktlich um 18.30 Uhr einzuschalten und in der Halbzeit aufs Klo zu gehen und eine Zigarette zu rauchen. Ja, oder wie hältst du es mit Lothar Matthäus, Christian? Ohne dass ich jetzt schon wieder abschweifen will.
Ich find's,
nur weil du den Namen genannt hast.
Ich finde es schön, dass du uns jetzt deine Samstagabendgestaltung schon mal verraten hast für den kommenden Samstag. Ich selbst bin da ehrlich gesagt ein bisschen indifferent. So, ich bin dabei. Es gibt ein paar, denen ich wirklich gerne zuhöre. Ich bin tatsächlich so ein bisschen fast alternativ unterwegs. Ich freue mich über solche Experten wie Thomas Broich in der ARD, der aus meiner Sicht bei der EM viel zu selten zum Einsatz kam. Also mir ist tatsächlich ein Thomas Broich lieber als ein Bastian Schweinsteiger oder Lothar Matthäus, obwohl die natürlich große Verdienste für den deutschen Fußball haben, aber ich höre mir manchmal einfach diese nerdigen Sachen viel lieber an. Aber
The Zone macht es gut, ne?
Ja, also genau.
Finde ich. Kam ja der Broich auch her, wissen wir ja. Die machen es wirklich gut. Also die da lernt man tatsächlich auch was dazu. Während ich manchmal den Eindruck habe, weder bei Schweinsteiger noch bei... Aber wir schweifen wieder ab. Komm, bleib mal beim Spiel.
Um das kurz zu machen, mich tangiert das am kommenden Samstag überhaupt nicht, weil ich nämlich im Stadion sitzen werde und mir ein eigenes Bild von diesem Kick machen. Deswegen habe ich tatsächlich keinen Bedarf an Sky am kommenden Samstag. Aber für euch wollen wir einfach ganz kurz den Hinweis geben. Ihr wisst ja, dass wir normalerweise eben natürlich auch den ganz großen Blick machen auf das Personal. Wie sieht möglicherweise die Startelf aus? Aufgrund dieser Aktualität und aufgrund der Geschichte beim VfB Stuttgart, wir haben das ja vorher alles in aller Ausführlichkeit breitgetreten, verweisen wir an der Stelle gerne auf unsere App, mein VfB, und auf die Seiten stuttgarterzeitung.de, stuttgarternachrichten.de. Wir nehmen jetzt auf vor der obligatorischen Spieltagspressekonferenz. Da wird es sicher weitere Erkenntnisse geben, wer hochfährt, wer nicht hochfährt, wer ein Kandidat ist für den Kader, wer möglicherweise ein Kandidat ist für die Startelf. Das alles lest ihr bei uns nach. Und wir können an der Stelle aber, Marco, die Gelegenheit nutzen, dass wir eine breite Redaktion haben mit vielfältigen Kolleginnen und Kollegen, die sich mit allen möglichen Dingen interessieren. Und so haben wir einen Kollegen bei uns in der Redaktion, das ist nämlich der geschätzte Henning Jochum. Der interessiert sich wahnsinnig für Fußball, drückt allerdings den Fohlen die Daumen, Borussia Mönchengladbach. Aber weil er eben so gut im Thema ist, können wir uns mal anhören, wie denn die Stimmung dort so ist am Niederrhein. Und ein kleines Sittengemälde, würde ich fast sagen, des kommenden VfB-Gegners zu bieten. Henning, bitte, du hast das Wort.
Rechtzeitig zu meinem persönlichen Lieblingsspiel an diesem Samstag hatte meine Borussia die Kurve in der Bundesliga bekommen. Denn es liegen sehr unruhige Monate hinter der Elf vom Niederrhein, was vor allem natürlich am Abgang von Marco Rose zu Borussia Dortmund lag. Als dessen Abgang im Frühjahr bekannt wurde, ging es sportlich doch steil bergab. Das Ganze endete schließlich darin, dass man sich auch nicht für den Europapokal qualifiziert hat. Ähnlich unruhig ging es auch im Sommer weiter, denn es gab sehr viele Gerüchte um Spieler. Die halbe Mannschaft wurde mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht und am Ende passierte das, was in solchen Fällen meistens passiert, nämlich nichts. Zumindest gab es keine wichtigen Abgänge im Kader. Trotzdem verlief der Saisonstart doch sehr holprig, was unter anderem daran lag, dass mit Adi Hütter ein neuer Trainer auf der Bank Platz genommen hat und es da auch nicht ungewöhnlich ist, dass es ein bisschen dauert, bis ein Rädchen ins andere greift. Zudem hatte man auch sehr viele Verletzte, ähnlich wie der VfB, beziehungsweise hat die sogar immer noch. Und einige wichtige Spieler befinden sich auch nach wie vor in einem Formtief, wie zum Beispiel Florian Neuhaus oder Christoph Kramer. Als die Unruhe jetzt immer größer wurde und den Fans angesichts der kommenden Partien doch Böses schwante, nämlich die kommenden Gegner waren Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg, geschah das, womit man am wenigsten gerechnet hat, denn es gab zwei Siege. Unverhofft kommt oft, so ist es im Fußball. Und plötzlich zeigt die Kurve wieder steil nach oben. Woran hatte die liegen, kann man natürlich jetzt fragen. Wie schon gesagt, Adi Hütter, neuer Trainer. Dass das ein bisschen Eingewöhnung braucht, ist nicht ungewöhnlich. Und auch in Frankfurt war es bei ihm ja ähnlich. Am Ende hatte er dort trotzdem Erfolg. Die letzten zwei Spiele hat er auch das System umgestellt von der gewohnten 4-2-3-1-Formation zu einer Dreierkette. Das hat der Mannschaft auch sehr gut getan, was man sowohl an den Ergebnissen sieht natürlich, wie auch an der Art und Weise, wie die Mannschaft Fußball gespielt hat. Zudem hat Adi Hütter auch von Anfang an gezeigt, dass er den jungen Spielern eine Chance gibt. Jetzt zuletzt gegen Wolfsburg waren mit Joe Scully, Kouadio Kone, Luca Netz und auch Jordan Bayer vier Spieler in der Anfangsformation, die 21 Jahre oder jünger sind. Und mit dem einhergeht natürlich auch, dass Adi Hütter klar macht, wer keine Leistung bringt, spielt auch nicht. In dem Fall trifft zum Beispiel die eben auch schon erwähnten Flo Neuhaus und Christoph Kramer, die die vergangenen Monate, wenn nicht sogar Jahre, eigentlich auf der Doppelsechs meistens gesetzt waren und dort auch immer die Verlässlichkeit im Duo waren. Und jetzt spielen auf diesen Positionen mit dem eben schon erwähnten Kone und auch mit Dennis Zakaria, der derzeit wohl formstärkste Gladbacher, zwei Spieler, die von diesen Positionen derzeit auch nicht wegzudenken sind. Das alles hat dazu geführt, dass die Gladbacher jetzt langsam ins Rollen gekommen sind. Ob das am Ende auch für den Europapokal reicht, an den man sich als Borussen-Fan mittlerweile gewöhnt hat, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.
Vielen herzlichen Dank, Henning. Und du wirst es uns nachsehen, dass wir der Borussia ansonsten sehr gerne die Daumen drücken, aber nicht am kommenden Samstag.
Kommt Henning irgendwie vom Niederrhein?
Das ist eine Geschichte, die muss er uns dann vielleicht mal so mal direkt erzählen. Das ist über ein paar Ecken, ich glaube, wie man dann manchmal eben zum Fan wird von dem Verein, wo man bestimmte Dinge mag, wo man bestimmten Spieler mag als Kind und dann bleibt man eben an diesem Verein hängen.
Absolut korrekt, ja, und vielleicht auch elterlich geprägt oder so, weil früher gab es sehr viele, also in der Fohlenzeit, ja, als die dann auch noch irgendwie so als die linksliberale Alternative zum FC Bayern galten. Da gab es sehr, sehr viele Gladbach-Fans, da erinnere ich mich auch dran. Ja, deshalb freut's mich irgendwie, dass es auch jüngere Leute gibt, die dann quasi auch noch nicht von dort kommen und trotzdem Gladbach-Fans sind. Also Gladbach ist für mich ein positiv besetzter Verein.
Ja, hat natürlich. Ich beispielsweise, kam es ja noch nicht zur Sprache, ich finde tatsächlich Max Eberl sehr kompetent, auch souverän. Das ist auch einer, der auch gerne mal so ein bisschen aneckt, der, glaube ich, auch nicht immer die Antworten gibt, die man als Journalist gerne hören möchte. Aber ich finde, der macht einen Riesenjob und muss auch wirklich mit vielen Unwägbarkeiten kämpfen. Gerade jetzt beispielsweise die Trainergeschichte, Marco Rose, den er damals wirklich geschafft hat, an den Niederrhein zu holen, dafür sich getrennt hat von Dieter Hecking. Und dann ging aber die Geschichte, das ist dann oft der Fluch der guten Tat, eben mit Marco Rose in die Richtung, dass er zu Borussia Dortmund wechselt und er aber wieder den nächsten Trainer sich angelt, diesmal von dem Ligakonkurrenten, auch nicht die feine englische, aber das ist auch am Ende nicht sein Bier, dass Adi Hütter von der Eintracht Frankfurt, Frankfurt liegt übrigens in Hessen.
ist aber nicht die Hauptstadt.
Nein, sondern richtig, das ist natürlich Wiesbaden.
So viel weiß ich noch. Ja.
Also diese ganze Trainerrotation, ich glaube, da ist Mönchengladbach so der Verein gewesen, der vielleicht im größten Fokus stand. Und rein sportlich ging es für die los, 1-1 gegen die Bayern, das war beachtlich. Dann hatten sie so eine Delle und jetzt aber zuletzt sehr erfolgreich, unter anderem auch Borussia Dortmund geschlagen. Das war, glaube ich, für viele Fans eine Genugtuung. Liegen einige Punkte vor dem VfB, aber jetzt nicht außer Reichweite.
Nein.
Nicht außer Reichweite, es sind nur 3 Punkte. Wie siehst du, Marco, Borussia Mönchengladbach? Ist das ein Gegner wie beispielsweise, wo wir vor dem Hoffenheim-Spiel gesagt haben, solche Mannschaften solltest du schlagen? Wollte ich gerade sagen, solche Leute solltest du schlagen? Nee, wollte ich nicht. Wo schätzt du Gladbach ein, so ein bisschen zwischen Hoffenheim, wo man 3 Punkte holen sollte, und vielleicht diesen Champions-League-Teilnehmern, wo man sagt, alles, was man da holt, ist Bonus? Ist Gladbach so ein Club, wo Punkte Pflicht sind, wo Punkte Kür sind, oder wo du völlig
wo Punkte möglich sind, würde ich sagen.
Okay.
Also das ist natürlich kein Gegner, von dem man sagt, da fährt man hin, und alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung. Gladbach ist dem VfB noch den einen oder anderen Schritt voraus, aber der ganze Weg, den Gladbach jetzt die letzten Jahre gegangen ist, der kann natürlich, an dem kann sich natürlich auch der VfB orientieren. Ja, also wir erinnern uns auch noch an die Zeiten, als sie in der zweiten Liga waren, und dann ist es ihnen wirklich mit sehr, sehr guter Arbeit, und du hast den Max Eberl angesprochen, sehr, sehr guter Transferpolitik, und wirklich mit klugen Köpfen ist es denen gelungen, wieder nach oben zu kommen, in die Champions League dann sogar zum Teil. Und deshalb freut mich das für Gladbach. Und deshalb, der VfB ist ja auch rangerückt. Ja, deshalb halte ich das Spiel für offen. Ja, also klar, Gladbach, ein Sieg von Gladbach wäre weniger überraschend als ein Sieg vom VfB. Trotzdem ist was möglich. Und ich muss dich korrigieren. Ich glaube, es sind nur 2 Punkte, die der VfB dahinter liegt. Deshalb sozusagen in Schlagdistanz. Ein Sieg in Gladbach und der VfB ist vor Gladbach. Und unmöglich ist es nicht, wenngleich Gladbach eine sehr gute Mannschaft ist. Ja, und ich glaube, die haben sich jetzt auch stabilisiert, dass das dann ein bisschen dauert, wenn ein neuer Trainer kommt. Rose, Hütter, zwei unterschiedliche Typen, ja, dass ich da ein bisschen was zurecht ruckeln muss auch, das sieht man ja auch in Dortmund, da ist es ja genauso, da die haben jetzt auch nicht jedes Spiel gewonnen, ist völlig normal, aber ich glaube, dass die in die Spur gekommen sind jetzt mittlerweile und deshalb eine stabile, gute Mannschaft ist, die schwer zu bespielen ist.
Ich mag unser Zusammenspiel aus Checks and Balances heute. Du hast völlig recht. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Es sind 2 Punkte. Borussia Mönchengladbach hat 10 und der VfB hat 8. Heißt, nach Adam Riese, der VfB könnte im Falle eines Auswärtssieges sogar vorbeiziehen an der Borussia. Ich persönlich finde, die Borussia ist immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn, so zumindest war es zuletzt. Also die haben ja in der Champions League gespielt, sind da ins Achtelfinale gekommen. Das war natürlich noch unter Rose-Zeiten. Dann wurde da der Abschied verkündet, dann hatten sie eine Riesendelle, dann haben sie sich am Ende wieder einigermaßen gefangen. Genau das Gleiche haben sie jetzt an den ersten Spieltagen so ein bisschen diese Wellenbewegungen gezeigt. Henning hat es gerade angesprochen, das eigentliche Ziel ist schon sowas wie der Europapokal. Das wird aber mit so schwankenden Leistungen schwierig. Mit Blick auf den VfB finde ich, es ist ein persönlicher Eindruck. Ich glaube, Borussia Mönchengladbach ist eine Mannschaft, die dem VfB um Matarazzo durchaus liegt. Also es gibt so Vereine, wo Pellegrino Matarazzo es noch nicht geschafft hat, den Schlüssel zu finden, oder wo es regelmäßig bisher auf den Deckel gibt. RB Leipzig ist für mich das Paradebeispiel. Also die Mainzer schlagen irgendwie RB Leipzig 2-mal schon in diesem Kalenderjahr. Der VfB kriegt da immer ein bisschen auf den Deckel und findet kein Mittel. Auf der anderen Seite ist Borussia Mönchengladbach eine Mannschaft, die tabellarisch eher oben einzuordnen ist, gegen die der VfB aber in der vergangenen Saison auf dem Platz ganz gut aussah. Also es gab in der Bundesliga ein Heimspiel, da gab es dann in der 38. Minute der Nachspielzeit noch einen Elfmeter durch Silas zum 2-2. Man hat im Pokal unglücklich verloren, auch da sah der VfB nicht schlecht aus, hat schnell das 1-0 gemacht und dann am Ende zwei wirklich dämliche Tore bekommen, war jetzt aber nicht die unterlegene Mannschaft. Und dann ist fast ein bisschen in Vergessenheit geraten, hat der VfB das letzte Aufeinandertreffen in Mönchengladbach, das noch gar nicht so lange her, im Finish der vergangenen Saison 2-1 gewonnen. Da wiederum wieder so ein dämliches Tor vor der Pause durch Stindl. Und dann Wataru Endo mit einem wunderschönen Tor und Pascal Stenzel haben für die Wende gesorgt. Und auch
tatsächlich in Vergessenheit geraten. Ja, kann ja. Ich gar nicht mehr vor mir. Wann war das?
Das war der vorletzte Spieltag. Das war der 33. Spieltag, als dann sozusagen der VfB sich sogar noch die theoretische Chance mit dem Sieg geholt hat, auf den 7. Platz zu hüpfen und dann eben am Ende noch gegen Bielefeld daheim verloren. Also wirklich fast Vergessenheit geraten, dieses Spiel. Und aber auch da war es so, dass der VfB in großen Teilen des Spiels gut aussah und die bessere Mannschaft war. Ich bin gespannt, das ist jetzt natürlich alles ein bisschen anders, auch unter dem neuen Trainer. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt zeigt und wie sich das taktisch darstellen könnte. Dafür haben wir natürlich einen Experten, der uns das jetzt hoffentlich erklärt.
Die MainVfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Nach einem schwierigen Saisonstart scheint Borussia Mönchengladbach so langsam wieder auf dem aufsteigenden Ast zu sein. Nach 2 Siegen gegen Wolfsburg und Dortmund. Das scheint auch so ein bisschen in der Systemumstellung zu liegen, die Adi Hütter jetzt vorgenommen hat. Nachdem das 4-2-3-1 zu Anfang gar nicht funktioniert hat, spielen sie jetzt sehr erfolgreich so eine Mischung aus 3-5-2 und 3-4-2-1. Eigentlich das VfB-System, könnte man sagen. Und da passt gerade offensiv die Rollenverteilung wirklich super. Man kann das zum Beispiel an Jonas Hofmann festmachen, der gerade sehr gut in Form ist. Der spielt halbrechts im Mittelfeld, so zwischen Achter und Zehner, quasi in der Gonzalo Castro-Rolle, mit dem Unterschied, dass er die Position viel beweglicher und attackierender spielt. Hofmann läuft ständig Räume an, taucht auf dem Flügel auf, taucht auch in der Spitze auf, ist wirklich schwer zu greifen für den Verteidiger. Und er könnte auch für den VfB wirklich knifflig werden, ihn zu verteidigen. Auf links ist es dann oft Breel Embolo, der aus dem Sturm auf die Seite ausweicht. Da ist aber Konstantinos Mavropanos mit seiner Dynamik wirklich ein Gegenspieler wie gemalt. Der ist in seiner Rolle zwischen Halbverteidiger und Außenverteidiger absolut prädestiniert dafür, diese ausweichenden Läufe von Embolo zu verfolgen und abzufangen. Neben der offensiven Qualität kann Gladbach auch richtig gut verteidigen. Sie können sowohl hoch anlaufen als auch ein tiefes Bollwerk auffahren. Und dieses tiefe Verteidigen scheint auch eine neue Facette zu sein, denn Adi Hütter ist ja als Trainer eher bekannt für ein extrem aggressives Pressing. Aber sie schaffen es eben auch im tiefen Block eine sehr gute Schärfe an den Tag zu legen, aktiv zu bleiben und trotzdem kompakt zu stehen. Die zu knacken wird schon eine dicke Herausforderung für den VfB.
Jonas Bischofberger auf Twitter unterwegs @VfB taktisch, wie immer mit dem ganz genauen Blick auf den Gegner des VfB Stuttgart und ja, sagt also auch, da ist schon was drin, da ist was möglich. Borussia Mönchengladbach ist noch so ein bisschen so eine kleine Wundertüte, aber so wie du gesagt hast, ich glaube, deine These, es ist möglich, was zu holen, die ist, glaube ich, so ein bisschen das Motto, unter dem das Wochenende steht.
Aber auch nicht allzu gewagt, die These, oder? Die passt irgendwie auf jedes Spiel. Möglich ist es immer. Das ist doch das Schöne am Fußball.
Ja? Nichts ist unmöglich, würde ich sogar sagen, ja?
Aber und die Hoffnung stirbt zuletzt. Absolut, ja.
Boah, jetzt packen wir sie aber aus. Jetzt packen wir sie aus. Ich glaube, bevor das ausartet, würde ich sagen, Marco, danke ich dir recht herzlich für diese launige, knappe Stunde, in der du dich mit mir hier abgegeben hast und über Fußball schwadronieren, über den VfB, aber auch über Dinge wie Lothar Matthäus und den 4-Minuten-Meister FC Schalke 04. Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
Und auch Hessen. Also sprich, heute war sehr viel dabei. Ja, sprich, auch ein bisschen Geografie sind wir noch rangekommen. Also hat total Spaß gemacht, Christian. Ich danke dir ganz herzlich.
Wir danken euch fürs Zuhören und weil wir hier aber jetzt wirklich irgendwie versucht haben, unseren Bildungsauftrag zu erfüllen, wollen wir nicht diejenigen sein, die in dieser Woche das letzte Wort haben, sondern überlassen die Schlussbemerkungen der 175. Podcast-Stadtfolge einem NFL-Profi, der schon mal bei uns zu Gast war, Jakob Johnson. Bitte, danke, bis nächste Woche.
Dortmund oder Bayern?
Oh man, listen, now that's a good discussion, but I'll tell you neither. I'm VfB Stuttgart, siegen und kämpfen till I die, okay? We just got back up to the first division and we're playing pretty good.
Wow, yeah. Okay, you're a loyal guy.
Podcast Stadt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.